Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Hallihallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Dreierkette VBH, eurem absoluten Lieblingspodcast für Fußballexpertise und alles, was das Ganze noch so mit sich bringt. Und ihr werdet es an dem Folgentitel schon gesehen haben. Es ist was ganz Besonderes wieder. Wir haben wieder einen absoluten Leckerbissen für euch dabei. Nachdem wir letzte Woche für euch 3 Tage die Bolognese unter den Podcast-Folgen nochmal richtig schön durchziehen haben lassen, haben wir diesmal einen Leckerbissen für die Ohren mit am Start. Und zwar nicht nur meine herzallerliebsten Kollegen in Konstanz, mein lieber Brian, und in Berlin-Kreuzberg, mein lieber Hannes, mit am Start, sondern wir haben für euch einen von euch quasi mit dabei, einen VBH-Hörer der allerersten Stunde, einen echten Franken, einen waschechten Bayern-Fan und einen Mann, der selten schön aussieht mit seinem wunderbar gepflegten Schnauzbart. Ein Mann vor allem, der ein promovierter Mathematiker ist, und genau deshalb sitzt der Mann heute Abend hier. Mo, ich grüße dich, hallihallo und herzlich willkommen.
Ja, danke Walle auf jeden Fall für die wunderschöne Einführung. Ich freue mich, Jungs. Ich bin richtig heiß.
Bist du ein bisschen aufgeregt? Bist du vertraut mit dem Konzept-Podcast?
Also aufgeregt auf jeden Fall. Ich meine, das ist immerhin mein meistgehörter Podcast, wo ich heute endlich mal zu Gast sein darf, also praktisch bei meinen Idolen. Hätte ich euch nicht live in Berlin gesehen, tatsächlich, dann wäre es jetzt praktisch das erste Mal, dass ich euch live in den Farben sehe. Und das ist ja natürlich total verrückt.
Genau. Absoluter Wahnsinn. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist. Wir werden heute ganz, ganz viel Schlaues von dir hören. Wozu, worum es geht, ich würde mal sagen, dann lassen wir mal so ein bisschen im Verborgenen, da wollen wir mal gucken. Machen wir so einen kleinen Teaser quasi an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, wie in jeder normalen Folge, möchte ich natürlich auch Brian, dich begrüßen in Konstanz. Liebe Grüße an den Bodensee. Wie ist es denn auf der besseren Seite des Länderfinanzausgleichs?
Also ich muss sagen, du hattest schon viele gute Einleitungen, Walle, aber die toppt sehr vieles. Mir geht's auf jeden Fall gut, mir geht's sehr gut, wenn ich euch sehe. Montage haben immer die Eingewohnheit, dass sie irgendwie so schwerfällig sind, dass man da schwerfällig reinstartet. Ich habe heute zum Beispiel die Schuhsohle nicht mehr gefunden von meinem Schuh und konnte dementsprechend nicht aus dem Haus gehen. Deswegen so ein schwerer Start und so ein schöner Abschluss. Das ist nur wenigen auf der Welt vergönnt, aber mir, und deswegen bin ich guter Dinge.
Wahnsinn, wir freuen uns. Dann nehmen wir auch noch mit ins Boot. Hannes, grüß dich. Ich begrüße den Mann, muss man an der Stelle sagen, der gestern im Fußballgolf mich knapp geschlagen hat. Nichtsdestotrotz,
das sah geil aus, oder?
Nichtsdestotrotz aber unserem Premium-Podcast-Hörer Premium-Chaya unterlegen ist. Hannes, grüß dich.
Ja, Jungs, was geht? Mich freut es, in dieser Viererrunde dabei zu sein. Mo, freut mich sehr, dass wir mit dir einen promovierten Mathematiker haben. Wirklich eine Riesenehre hier im Podcast. Ich bin sehr gespannt, was die Folge bringt. Ich habe mich schon Wochen auf das Thema vorbereitet, was wir gleich lüften. Und ich muss sagen, Fußball, Golf, wer da an der Havel, wer das noch nicht gemacht hat, der kann gerne das nächste Mal mit mir und Walle mitkommen, hat riesen Bock gemacht. Ich freue mich. Und Noah, ich muss dir sagen, ich fand's auch sehr schön, wie du uns die ganze Zeit darauf hingewiesen hast, dass wir uns um Viertel nach acht treffen. Ich muss auch sagen, wir haben mal wieder alle eine deutsche Tugend bewiesen und waren pünktlichst 7:45 hier. Es freut mich sehr. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die Folge bringt. Das war's.
Bist du auf jeden Fall sehr hyped. Wir sind alle sehr hyped. Nichtsdestotrotz wollen wir den Mann, der hier mit in der Leitung hängt, auch noch mal ein bisschen kennenlernen. Jetzt Moritz, also jetzt Moritz oder Mo eigentlich mal für die Zuhörer da draußen zuallererst mal?
Boah, also ganz, ganz wie du magst. Ich würde sagen, so im Freundeskreis schon eher Mo.
Jeremy, aber okay.
Pascal.
Also da legen wir das jetzt für die Weltöffentlichkeit fest auf Mo. Wie steht's denn eigentlich um dein fußballerisches Talent? Also wir wissen ja schon, Hannes hat's mehr im Kopf als in den Beinen. Brian dribbelt sich gern bis vors Tor und spielt dann Rückpässe zum eigenen Torwart. Bei mir hat's nie ganz gereicht, aber eigentlich wäre der große Sprung schon drin gewesen. Wie sieht's denn bei dir aus?
Boah, ja, also ich muss sagen, meine fußballerische Karriere, die war ja ganz groß auf jeden Fall in der G-Jugend und der F-Jugend. Also da war es beim ehrenwürdigen Verein FC Bayern Kickers in Nürnberg. Dann war es sozusagen, ist es nur noch auf dem Bolzplatz ausgewandert. Das war dann aber, ne, klassischer Bolzplatzkicker, sag ich mal, Straßenfußballer, ganz klar. Und dann hatte ich ja letztes Jahr ein nicht allzu glorreiches Comeback in der Gurkentruppe. Und ja, das lasse ich mal lieber Noah erzählen, was da passiert ist.
Ich kann hast du bei den Jungs mitgekickt in der Uniliga?
Ja, als Gast.
Ah, das wusste ich gar nicht, stark.
Ja, aber, also da muss man dazu sagen, wir hatten dann wirklich sehr legendäres Team. Philipp Scherer schon leider relativ früh ausgeschieden aufgrund eines Meniskusrisses. Und Mo war auf der Rechte, war der rechte Anker, muss man sagen. Und eigentlich wirklich gute Saison gelaufen und es hat auch echt sehr viel Bock gemacht bis zum letzten Spiel. Der letzte entscheidende Punkt war und wir durften kein Tor kassieren und Mo hat ein bisschen zu lang gedribbelt auf der rechten Seite und plötzlich war der Ball im Tor von uns.
Hab ich
und
mir
ich
gedacht,
stand. Sorry.
Ja, kein Problem, als letzter Mann ist immer gute Idee. Mal so ein Dribbling anzusetzen.
Und ich stand halt noch frei und meinte so, Digga, spiel doch.
Ach, naja. Ich finde eigentlich, Noah, wir dürfen es nicht auf uns sitzen lassen, dass Walle gerade in der Intro zu diesem Fußballthema von sich meinte, dass er am nächsten an dem großen Sprung war in die Fußball-Profikarriere. Weil
wenn du, ich hab nicht gesagt, wohin der Sprung geht. Ich habe nur gesagt, ich war kurz vor dem großen Sprung.
Weil ich nur kurz hier mal untermalen, weil wenn es hart auf hart kommt, war ich der Einzige von uns, der bei einem Bundesligisten in der Jugendmannschaft mal reinschnuppern durfte.
Oh, jetzt kommt die Geschichte wieder.
Nein.
Jetzt
kommt wirklich okay,
die also alten Kamellen.
Ich bin hyped.
Ja, das ist auch ganz kurz. Ich durfte mal eine halbe Stunde beim SC Freiburg in der U14 kicken, weil der Ex-Freund von meiner Cousine Volleyball da trainiert hat und die Jungs gefragt hat, hey, kann der kleine Cousin von meiner Freundin mal vorbeigucken? Und die haben ja gesagt, deswegen war ich mal dabei. Deswegen gibt's ja die Vermutung, dass ich unseren Podcast-Liebling mittlerweile, Luca Herrmann, auch mal live getroffen habe damals, denn das könnte eigentlich vom Alter hinhauen. Aber nee, ich wollte das eigentlich nur nicht unangesprochen lassen, dass Walle sich hier so gelobt hat, nachdem er gestern beim Fußballgolf von 3 Leuten den 3. Platz belegt hat.
Ja, ich habe mich höflich zurückgehalten, Hannes, es war dein Geburtstagsgeschenk. Nur irgendwie ist bei unserem 3. Kollegen die Memo nicht angekommen. Naja, die Geschichte von Hannes beim SC, die haben wir ja schon auch wirklich des Öfteren gehört. In 111 Folgen, muss man sagen. Heute absolute Schnapszahl 111. Ich würde sagen, 111, Folge 111. Wir gehen auch in der 111. Folge irgendwann mal nach dem Intro rein in den Fußball. Ja, also etwa Länderspielpause. Es war Länderspielpause, muss man dazu sagen. Normalerweise würden wir jetzt hier die Geschehnisse der Bundesliga und der zweiten Liga und des internationalen Fußballgeschäfts sezieren, aber diese Woche gehen wir dann doch, wir richten mal den Blick auf den DFB und es war ja so einiges los. Mo, hast du Nationalmannschaft auch verfolgt?
Also ich muss sagen, ich habe das Spiel am Donnerstag leider nicht verfolgt, weil ich da abends mit ein paar Kollegen von der Arbeit unterwegs war, die leider keine Fußballfans waren. Und gestern habe ich so ein bisschen nebenbei, also ich war im Biergarten, habe es ein bisschen so nebenbei angeschaut. Also ich kann sozusagen spielerisch nicht ganz so viel sagen. Emotional war ich natürlich dabei.
Du, da geht's mir ähnlich. Freunde des Podcasts wissen Bescheid. Ich bin dem DFB nicht ganz mit Herz und Leidenschaft zugeneigt, aber dafür habe ich doch meine zwei Kollegen hier mit dabei. Hannes und Brian haben das bestimmt alles schon haargenau analysiert. Brian, was war denn da los? Es gab ein kleines Beben.
Ja, also dieses Spiel gegen die Slowakei, glaube ich, kann man schnell vergessen. Man hat sich so ein bisschen an dieses Spiel gegen Österreich zurückerinnert gefühlt, wo sie ja am Anfang der Nagelsmann-Ära ja 2-0 verloren haben, Leroy Sané, Philipp Mene geschlagen hat, solche Sachen passiert. Also ikonisches Spiel, auch einfach so als Wendepunktspiel so ein bisschen bedacht, weil danach kam ja das Spiel gegen Frankreich mit dem Wirtstor in der ersten Minute. Und ich hatte das Gefühl, so Slowakei war, das war ziemlich nah dran an diesem Fiasko und ich habe auch nur die erste Halbzeit gesehen und dann die Highlights. Und es war schon sehr, sehr dröge, sehr spielerisch, sehr schlecht. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich habe eben die zweite Halbzeit auch nicht gesehen. Es ist schon ein bisschen weird alles. Ich habe das Gefühl, man redet alle 2 Jahre über das gleiche Thema bei der DFB-11. So ein bisschen nervig, ein bisschen anstrengend auch, finde ich. Und ich weiß auch gar nicht so, also ich hab mir da schon über die Tage auch ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie gehe ich jetzt raus aus dieser Länderspielpause? Aus der LSP, Entschuldigung, neue Abkürzung gelernt. Oh. Aber vielleicht hat Hannes da eine bessere Idee, so, wie er da rausgeht.
Ich finde, unsere beiden Takes können sich ganz gut ergänzen, weil ich habe tatsächlich nur die zweite Halbzeit geschaut. das finde ich eigentlich.
Immer wieder ein top vorbereiteter Fußball-Podcast.
Was ich mir da in diesen 45 Minuten anschauen durfte, war tatsächlich nur peinlich. Also wäre ich Slowake, wäre das tatsächlich einer meiner glücklichsten Fußballtage jemals gewesen. Es hat einfach nichts geklappt. Also ich weiß nicht, mit welchem Konzept diese Mannschaft auf dem Feld stand, aber es hat einfach hinten und vorne nicht geklappt. Olli Baumann tut mir sehr leid, weil ich glaube, der war einer der wenigen, die Bock hatten. Ansonsten Tah und Rüdiger haben diesen Linksaußen von der Slowakei, Leo Sauer, aussehen lassen wie Leo Messi. Und im Mittelfeld haben wir an sich Stiller und Kimmich. Das sind ja zwei Sechser, für die beneiden uns ja vielleicht die eine oder andere Nation. Die haben nichts zusammengeschissen bekommen, sage ich mal ganz ehrlich. Es war konzeptlos. Und ich meine, auf Nick Woltemade wird ja jetzt extrem viel rumgehackt, weil er in den zwei Spielen nicht eine nennenswerte Aktion hatte. Und ja, man muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen, er ist noch ein junger Bursche, hatte an sich bisher auch noch keine so glorreiche Karriere, er wird jetzt brutal gelobt und 90 Millionen für Newcastle, aber was er gemacht hat in diesen zwei Spielen, das hätten wir vier mit unserem Fußballkönnen auch hinbekommen. Also ich finde, man spricht ja immer von so Gewinnern und Verlierern am Ende einer Zeit, einer Epoche, sei es einer WM oder whatever. Ganz klare Verlierer waren die deutschen Fußballfans, die in die Slowakei gereist sind, weil die haben sich 90 Minuten anschauen können, wie die DFB-Mannschaft an die Wand gespielt wird. Und Toni Rüdiger, auch in meinen Augen ein ganz großer Verlierer dieses Spiels. Also wir kommen ja auf das nächste Spiel noch zu sprechen. Aber beim 2-0 wurde der auseinandergenommen. Das sollte eigentlich schon kriminell sein. Das Tor war brutal stark. Ich weiß noch, ich habe es hier geguckt, genau hier bei mir im Wohnzimmer, für die meine Wohnung nicht kennen. Ich habe ja mehrere Zimmer in meinem Wohnzimmer. Ich hab den Laptop fast aus dem Fenster geworfen, weil es tat mir einfach leid. Aber ja, also sehr, sehr, sehr wenig Lichtpunkte und eine harte Klatsche. Also ich meine, die WM-Quali als Erster in der Gruppe ist ja tatsächlich in Gefahr.
Ja, es ist tatsächlich so der Fall. Ich habe gerade direkt mal die halbe Gedankenpause von Hannes genutzt, um ihn hier irgendwie halbwegs einzubremsen. Weil eigentlich gibt's den Monolog nur bei Bayern-Fragen, aber jetzt selbst beim DFB hat er jetzt irgendwie auch losgelegt. Nichtsdestotrotz, kommen wir doch mal direkt zum ersten Spiel zurück, zu Slowakei. Also eigentlich würde man sagen, Pflichtsieg für Deutschland, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist und auch wenn Spieler wie Musiala und Kai Havertz fehlen, ich sehe das ja auch alles ein. Nichtsdestotrotz, wenn man sich mit als Julian Nagelsmann nach dem direkten Ausscheiden der Europameisterschaft letztes Jahr im eigenen Land mit einer Arroganz hinsetzt und sagt, ja, wir werden hier nächstes Jahr in zwei Jahren Weltmeister, dann das kann dir ganz auf die Füße fallen, ne? Also das ist schon hart so. Und wenn du dir jetzt halt auch die Kickernoten anschaust, also die beste Note hat noch Baumann mit 3-0 und ansonsten durch die Bank 5-0 und dann kommen die 6-0 auch hier in Verteidigung Rüdiger, Tah und Collins. Müssen wir auch drüber sprechen. Hat er so schlecht gespielt oder war es wirklich so ein undankbarer Job irgendwie? Oder war es einfach nur ein schlechter Tag? Oder also der Typ wird ja kein Länderspiel mehr machen.
Er hat ja auf der Seite gespielt von diesem Leo Sauer, den ich tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte. Also an der Stelle entschuldige ich mich bei Herrn Sauer, der ist tatsächlich krass. Aber ja, es war eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Eine sehr undankbare Aufgabe und er wird ein bisschen zu Unrecht so fertig gemacht. Aber was man bei Collins gesehen hat, und das hat man vor allem in den Aufnahmen gesehen während der zweiten Halbzeit, als er schon auf der Bank saß, der Typ war fertig. Also ich glaube, das war vor allem so ein Spiel, was er nach 10 Minuten mental verloren hat. Da konntest du ihn nicht mehr rausholen. Und ich glaube, das ist natürlich das Besorgniserregende. Aber Noah, ich habe gesehen, beziehungsweise ich glaube, du hast da vielleicht noch einen anderen oder einen ergänzenden Take dazu.
Also ich bin ja eigentlich jemand, der gerne Julian Nagelsmann in Schutz nimmt. Und ich glaube, dass er auch ein guter Trainer ist. Aber ich muss sagen, diese Länderspielpause, insbesondere das Spiel gegen Slowakei, geht einen sehr großen Anteil, finde ich, auf seine Kappe. Da gefallen mir sehr viele Sachen überhaupt nicht. Zum einen ist es die Kommunikation. Den Spielern fehlende Emotionalität vorzuwerfen, ist als Trainer eigentlich die Bankrotterklärung, weil du als Trainer ja die Emotionen schüren musst. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann ist er kein guter Trainer. Erster Punkt. Zweiter Punkt, in einem so wichtigen Spiel, das ist das erste Qualifikationsspiel, auch wenn es gegen die Slowakei-Spiel geht, dann setzt du keinen Erstanfänger auf die rechte Seite, der normalerweise Innenverteidiger spielt. Das ist Quatsch. Da muss dann Kimmich spielen. Das ist einfach eine fehlerhafte Entscheidung. Das erinnert, muss man leider sagen, an Havertz auf links außen damals, an der Verteidigerkette.
So, man vergisst das auch ab und zu mal, was für wilde Experimente Nagelsmann beim DFB genau schon gezogen hat.
Und da muss man einfach ganz klar sagen, das sind zwei Probleme, die der Trainer zu verantworten hat und nicht die Mannschaft. Natürlich fehlt es da vielleicht mal an spielerischer Klasse, spielerischer Kreativität. Aber wenn du den Spielern fehlende Emotionalität, und das ist ja der exakte Wortlaut, vorwirfst, dann haben wir ein Trainerproblem. Da haben wir das nicht bei den Spielern. Das ist mein Take, den ich da so ein bisschen rausnehme. Klar, er hat es jetzt ein bisschen, gibt es eine Kurskorrektur jetzt auf Sonntag bezogen. Aber ich muss mir schon da dann auch ein bisschen Sorgen machen, wenn ein Trainer so scheinbar ja hilflos in der Kommunikation auch dann ist nach so einem Spiel und so in die WM-Quali reingeht. Das ist einfach nicht gut. Finde ich einfach schade.
Also auf jeden Fall ist er angezählt nach dem Spiel. Das stimmt auf jeden Fall, hast du absolut recht. Mo, dann kam der Sonntag. Würdest du sagen, Brian hat es gerade schon gesagt, Kurskorrektur, oder würdest du eher nur sagen, das war dann jetzt wirklich dann auch der absolute Pflichtsieg?
Also ich meine ganz klar, also das vorneweg, das dann gegen Nordirland, da muss dann ein Sieg her, das ist ganz klar. Ich meine, in der Konstellation, dann auch in der WM-Qualifikation nach einer Auftaktsniederlage gegen Slowakei, also da geht nichts anderes als ein Sieg und eigentlich auch ein richtiger, also muss man aus dem Stadion schießen. Aber noch zu dem davor, und ich möchte da gerne anschließen, weil ich genau auf der gleichen Schiene irgendwie unterwegs bin, mich hat es auch insofern an dieses Österreich-Spiel erinnert und auch erschreckt, dass wir sozusagen nach 2 Jahren jetzt, in denen Nagelsmann da ist, wieder an dem gleichen Punkt sind, an dem wir damals waren. Das heißt, wir haben irgendwie keine klare Struktur, was wollen wir eigentlich spielen, welchen Fußball, mit welchem System, mit welchen Spielern, sondern es wird wieder irgendwie wild experimentiert, wo ich per se jetzt gar nicht mal, was ich so doof finde, aber dann sich eben hinzustellen und dann nach 2 Jahren immer noch zu sagen oder wieder zu sagen, okay, wir uns fehlt die Emotionalität, da muss ich dann schon sagen, okay, also da muss irgendwie mehr im Angebot sein. Und das sage ich eigentlich auch als ausgewiesener Nagelsmann-Fan. Also ich war wirklich dann ab dem Österreich-Spiel damals, habe ich mir gedacht, okay, geil, jetzt geht's los. Aber ich muss sagen, seit der EM, seit diesem Ausscheiden und dem Interview danach und mittlerweile, das war so ein stetiger Abstieg, und ich muss sagen, mittlerweile kann ich mir diese Pressekonferenzen auch kaum noch anschauen. Also ich finde das wirklich inzwischen, und ich war ja unter Tuchel auch großer Fan der Pressekonferenzen, aber also ich finde, Nagelsmann, der hat inzwischen so eine bockige Attitude, und das ist, finde ich, nicht angebracht.
Fehlt dir Leroy Sané? Was sagst du zum Fehlen von Leroy Sané, vom Löwen?
Also ich sag mal so, wenn der jetzt da in der Türkei noch ein bisschen mehr Löwe gelernt hätte, dann wäre da am Donnerstag vielleicht schon was Zünftiges bei rumgekommen.
Also ich kann an viele Sachen denken, die dieser Mannschaft fehlen, beziehungsweise am Donnerstag sehr eklatant gefehlt haben und am Sonntag zumindest in den ersten 60 Minuten, aber es ist kein Leroy Sané. Ich glaube, wenn Leroy Sané in seiner jetzigen Fassung da gespielt hätte, da würden wir uns jetzt, vor allem ich, das Maul zerreißen darüber, was Sané für ein talentierter Fußballspieler ist, aber wie wenig Bock er hat.
Frage in die Runde. Wenn wir jetzt so viel über fehlende Emotionalität sprechen im DFB, bis vor kurzem gab es ja im Trainerteam einen Menschen, der Motivation verkörpert und gelebt hat. Ist es vielleicht der Sandro-Wagner-Effekt jetzt schon, dass er fehlt?
Die Vermutung liegt an sich nicht so weit weg. Also es könnte schon passen, wenn du siehst, dass Augsburg, eine Mannschaft, die ja an sich nicht so viel Erwartungen in sich steckt, einen ganz soliden Saisonstart hatte und der DFB jetzt so abgekackt ist. Ich glaube schon, dass so ein Charakter, sei es als Motivator, sei es als Emotionsbündel, da schon eine sehr relevante Rolle spielt, weil wir haben es schon oft besprochen, die können ja alle kicken. Also die 23, 22, keine Ahnung, wie viele die da mitfahren, die können ja spielen. Also auch Woltemar, der hat es zwar 180 Minuten nicht gemacht, aber die können ja spielen. Dann bringt es vielleicht mal was, wenn so ein gut gelaunter Sandro Wagner in seiner Maniere, die jetzt an der politischen Korrektheit grenzt, aber sehr sehr offen und ehrlich mit dir kommuniziert und sagt so, hey Kerle, was spielst du für einen Scheiß zusammen? Dass es dann ein bisschen was mit dir macht. Kann gut sein, ich hätte darüber gar nicht gedacht. Mein Gedanke war eigentlich die ganze Zeit, da fehlt, ich weiß nicht warum, aber es war sein Abschied und ich musste an Mats Hummels denken. Ich kann mich an kein Spiel von Mats Hummels in der Nationalmannschaft erinnern, wo er so auseinandergenommen wurde wie Tah und Rüdiger. Das ist tatsächlich brutalst peinlich.
Das passt doch einfach in dieses Bild rein, dass wir in Deutschland allgemein so seit dieser Seit dieser Abwehr-Viererketten-Ära, Philipp Lahm, Mats Hummels, Boateng, Per Mertesacker, seit eben unsere Garanten aus der Viererkette da hinten nicht mehr dabei sind, wir halt einfach irgendwie auf so einem Selbstfindungs-Gaga-Trip sind und gefühlt jede Pflaume aus der Bundesliga, der auch nur halbwegs einen Außenverteidiger spielen kann, irgendwie mal das Nationaltrikot anhatte. Also das ist ja, das bestätigt das ja mittlerweile, dass das jetzt auch dann auf die Innenverteidigerposition überschwappt. Und ich erinnere daran, dass ich in unserer Geisterfolge, die ja nie veröffentlicht wurde letzte Woche, kritisiert habe, dass Bissek nicht nominiert wurde. So, das ist für mich ein klarer Kandidat. Vielleicht muss man dem jetzt mal die Chance geben oder auch eine Malik Thiaw von AC Mailand. Vielleicht muss man auch dem eine Chance geben. Vielleicht kann man jetzt einfach nicht mehr auf einen Spieler setzen. Toni Rüdiger, der ja bei Real Madrid jetzt auch nicht mehr so gesetzt ist, und Jonathan Tah, der jetzt gerade auch nicht so in der Bestform ist. Vielleicht sollte man an der Stelle jetzt auch mal die jungen Aufstrebenden ranlassen.
Ja, also gehe ich zum Teil mit. Also ich glaube, es tut auf jeden Fall gut, da immer munter durchzuwechseln. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass man, wenn man dann irgendwie sagt, okay, Tah, Rüdiger, die sind jetzt noch in einem guten Alter, sage ich mal, die sind an sich bei Real und Bayern, sage ich mal, nominell Stamminnenverteidiger. Wenn die in Form sind, würde ich sagen, geht da kein Weg dran vorbei. Also da brauchen wir eigentlich nicht drüber diskutieren, dass wir da einen Malik Thiaw oder so hinstellen. Von dem her, ich glaube, an sich, das Personal ist vielleicht in Teilen jetzt gar nicht das Problem. Was mich eher stört, ist das, also diese Systemumstellung dann auch gegen Slowakei spielt man Viererkette, gegen Nordirland switcht man dann wieder auf die Dreierkette so. Das war ja jetzt immer ein munteres Hin und Her. Das ist da ein Problem. Und noch kurze, also ich musste gestern so lachen zu Sandro Wagner. Habt ihr gesehen, wer jetzt Co-Trainer ist? Benjamin Hübner. Ja. Und der schaut wirklich aus wie Sandro Wagner auf Wish.
So geil. Ja, der Typ ist so einfach, ich habe den da hinten neben dran gesehen und dachte mir, der hat auch wirklich ein Charisma, wirklich wie eine Zimmerpflanze.
Ja, aber Nagelsmann auch. Also ich weiß nicht, was die zwei, was hier Brian und Mo haben. Ich weiß nicht, was in Konstanz verteilt wurde die letzten 2 Jahre, wo ich nicht mehr da wohne, 3 Jahre. Aber ihr seid die einzigen 2 verbliebenen Nagelsmann-Fans, weil der Typ ist ja auch, und das in seiner Bayern-Zeit war das für mich offensichtlich, absolut kein sympathischer Kerl. Also überhaupt nicht. Der hat während der Heim-EM ein paar Fans gewonnen, aber Walle, darüber haben wir gesprochen, während der Heim-EM war es ja fast schon schwer als Nationalmannschaft nicht diesen Hype mitzunehmen, weißt? Es gab eine geile Adidas-Werbung, es gab coole Lieder, dieser Saxophonspieler, die EM Public Viewings, also es war einfach ein Feeling, wo alle Bock hatten. Also wenn nach der EM wir alle gesagt hätten, kollektiv, Nagelsmann ist ein scheiß Kerl, dann würde ich mir ernsthaft Sorgen drüber machen. Aber jetzt, wo dieser Hype nach einem Jahr, nach über 13, 14 Monaten ja schon abgeflacht ist und wir wieder in der Realität angekommen sind, dass wir gegen Slowakei verlieren und gegen Nordirland einen Arbeitssieg einfahren, dann muss uns doch wirklich auffallen, dass Nagelsmann kein sympathischer Typ ist und vielleicht ein viel zu verkopfter Trainer. Ja, kann sein, er hat Ahnung von Technik und Taktik und whatever, aber der verkopft sich und verkopft die Jungs brutal.
Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Jetzt, ich glaube, am Punkteschnitt gemessen ist Nagelsmann Stand jetzt der drittschlechteste Nationaltrainer in der Geschichte, Stand jetzt, am jetzigen Punkteschnitt gemessen. Jetzt schauen wir mal auf die EM. Kann es sein, dass dieses Turnier zu Hause, diese Euphorie daheim, von der Hannes gerade gesprochen hat, dieses ganze Nebenher, diese ganze Emotion, die Rückkehr von Toni Kroos, ein Stück weit auch, dass das alles ein Stück weit uns wie so ein Vorhang war für die eigentlichen Probleme, die man tatsächlich hat, sportlich beim DFB eigentlich? Oder waren wir während der Heim-EM sogar alle so blind zu sehen, dass die EM spielerisch eigentlich gar nicht mal gut war? Also da war ein sehr souveräner Sieg gegen Schottland dabei, da war ein normaler Tag einfach ein Sieg gegen Ungarn dabei, dann hat man unentschieden in der letzten Minute gegen die Schweiz gespielt, man hat mit Ach und Krach gegen Dänemark gewonnen und ist gegen Spanien unglücklich rausgeflogen. Das muss man dazu sagen. Aber spielerisch war doch da eigentlich nur 1,5 gute Spiele.
Ja, gehe ich absolut mit dir mit. Ich meine, wir haben es schon besprochen. Es ist eben diese Euphorie. Also ich kann mir vorstellen, dass jede austragende Nation sich da ein bisschen anstecken lässt. Ich weiß nicht, wie es bei Südafrika war 2010, aber es ist nun mal so, dass wir alle Bock hatten, weil schlechter konnten wir ja nicht werden. Also nach 2018 und 2022 konnte die DFB-Männernationalmannschaft nicht schlechter dastehen. Also es gab ja Spiele, die haben sich ja tatsächlich weniger Leute angeguckt als First Dates oder Bauer sucht Frau.
Gelungene Integration, Hannes kennt Assi TV, wunderbar.
Also ich tendiere dazu, Hannes in seine Richtung zu folgen, sag ich mal. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein Fan eben von Hannes Langes bin. Ich achte seine Leistung und ich glaube, dass er insgesamt ein guter Trainer ist. Ich finde auch die Kommunikation von ihm nicht schlecht. Er ist auf jeden Fall jemand, der markige Sprüche fällt, der auch teilweise, finde ich, auch einfach mal Sachen sagt, die vielleicht nicht unbedingt in diesem klassischen Fußballersprech bin. Da hat man mich immer sehr schnell. Aber ich befürchte auch ein bisschen, dass er vielleicht doch zu verkopft ist in manchen Dingen und zu, ja, wie sagt man, ich weiß nicht, seiner Linie treu bleiben will und dabei irgendwie Risiken eingeht. Und mir schwant mittlerweile eigentlich das Üble, dass eine erfolgreiche WM nur damit verbunden ist, wieder einen Altstar zurückzuholen, um eine Teamstruktur zu schaffen. Weil ich glaube, das ist eigentlich der wesentliche Erklärungsfaktor für die erfolgreiche EM, dass wir mit Toni Kroos ja den besten Sechser der Welt hatten. Oder Achter.
Musik in meinen Ohren.
Nein, aber das ist ja das, ich glaube auch gerade in der Nachbetrachtung sieht man das einfach nochmal, was das für eine Veränderung gemacht hat. Gar nicht mehr so bei den Fans, sondern ich glaube in dieser ganzen Mannschaftsstruktur. Und ich glaube, das ist nochmal auffällig gewesen, wenn man sich diese Mannschaft anschaut, und da will ich jetzt gar nicht, das ist eine rein sachliche Analyse, fehlt mir so ein bisschen da kann ich jetzt keinen Anker, keine Achse ausmachen, die jetzt von Torwart bis Stürmer reicht. Und das ist ja auch okay, vielleicht ist es immer noch ein Umbruch, aber ich befürchte, und ich sag, da muss ich auch Hermann Gerland und Hannes zitieren, dass Manuel Neuer nächstes Jahr auf Platz 1 steht. Und zwar als der zurückgekommene Altstar. Ich glaube, mittlerweile fühlt er fast kein. Das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Küchenphysik, Küchenpsyche. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er zurückkommen wird, um eben diese fehlende Achse irgendwo wieder zu reaktivieren.
Da hätte ich eine Also prinzipiell gehe ich bei dir mit. Ich glaube auch, dass Toni Kroos ein großer Faktor war. Nicht nur von der Teamstruktur her und von der Erfahrung, die er mit reinbringt. Nein, er hat einfach auch der Mannschaft eine Idee gegeben. Ja. Es war klar, wenn Toni Kroos spielt, war klar, Kimmich rechts außen. So, das heißt, dieses leidige Thema war einfach endlich mal geklärt. Neben Toni Kroos war klar, da spielt er einen Andrich, der räumt alles ab, was andernfalls kommt. Hatten wir jetzt keinen auf dem Feld, so einen dreckigen Ballabräumer. So, hat komplett gefehlt. Und es war komplett klar, dass ein Spiel, sobald ein Toni Kroos auf dem Spielfeld steht, klar ist, wie es ablaufen wird. Gebt diesem Mann den Ball und er kriegt die individuelle Klasse von den Leuten vor sich in Szene gesetzt. Der kriegt das hin, dass ein Kai Havertz seine Wege gehen kann. Der kriegt das hin, dass ein Wirtzen seine 1-1 gehen kann, dass ein Musiala in seine 1-gegen-1 Situation gehen kann. Das war einfach klipp und klar, hat der Mannschaft einfach eine Spielidee gegeben. Und ich glaube, deshalb würde ich dir widersprechen, dass Manuel Neuer das nicht ist, weil ich glaube, ein Torwart kann das eben nicht. Der kann halt eben nicht diese Spielidee reinbringen.
Guter Punkt, sehe ich genauso. Ich gehe auch mit dem Toni Kroos Argument mit und auch das einfach, ich meine, am Ende des Tages, wenn wir es jetzt so ein bisschen zusammenfassen, wir sehen alle einfach keine Idee. Also was will Nagelsmann für einen Fußball spielen lassen? Und die einzige Zeit, wo es gelaufen ist in seiner Ägide, also EM und der Teil davor, ab dem Frankreich-Spiel, das waren die Zeiten, wo er ja auch gesagt hat, wir machen keinen Schnickschnack, sondern wir spielen einfach ganz einfaches Fußball, wie man es ja eigentlich, sag ich mal, in den Nationalmannschaften auch durch die Bank weg sieht. Also da hat jede Mannschaft irgendwie, oder erfolgreiche Mannschaft, ihre Idee. Und das ist einfach ganz klar, ab dem Moment, wo er diese EM hatte, mit dem, glaube ich, mit dem Gefühl, okay, jetzt haben wir Zeit, bis zur WM eine Idee oder was weiß ich zu implementieren, ist ihm das, glaube ich, also ist er da verkopft verloren gegangen und hat irgendwie 37 Sachen probiert und weiß selber nicht mehr, was irgendwie wann gut funktioniert hat. Und da ist ja natürlich so ein Toni Kroos, also der, da musst du dann nicht mehr viel überlegen, mache ich jetzt einen abkippenden Sechser oder sonst was? Nee.
Ich sehe, du hast halt einen Taktgeber.
Ich sehe eure Punkte absolut. Ich sehe auch dieses Toni Kroos-Argument und ich verstehe es natürlich auch. Aber ich versuche jetzt diese Zeit, die wir gerade durchgehen, als DFB oder als Fans des DFBs, zu vergleichen mit der Zeit vor der WM 2006. Ja, dafür bin ich an sich viel zu jung. Aber wenn wir an den Fußball denken, den Deutschland in den Jahren zwischen 2000 und 2006 gespielt hat, war das ja auch grausam. Da sind wir auch zweimal in der Gruppenphase der EM rausgeflogen. Mit Riebeck, der ja nach wie vor der Trainer ist mit dem schlechtesten Punkteschnitt. Und damals, 2006, war ja einer dieser Knackpunkte, die schon bei der beim Confed Cup 2005 offensichtlich wurden, diese jungen Racker, weißt, dieser Philipp Lahm, Schweinsteiger, Poldi, die haben sich super gut ergänzt mit etwas älter werdenden Spielern, weißt du, das ist so ein Schneider, Michael Ballack, Jens Lehmann war auch schon eher am Abend seiner Karriere angelangt. Und ich denke, wenn wir schon keine Figur finden wie ein Toni Kroos, der das Spiel so beeinflusst, einfach durch sein Dasein, weil da gebe ich dir recht, Falle, für einen Manuel Neuer als Torwart ist es nun mal schwer, positionsbedingt. Aber wenn wir schon so einen Spieler wie Toni Kroos nicht kriegen, dann vielleicht eben diese jungen Racker. Natürlich ist dieses Niveau, was ich in meinem Kopf habe von Schweini, Lahm und Poldi, dem zu verdanken, dass ich damals klein war und dass die ersten Spieler waren, die ich so richtig auf dem Schirm hatte und ich dachte, wow, das sind Halbgötter. Aber das kann doch auch mal sein, dass so ein paar Jungs, junge Jungs, denken, okay, das ist der Moment, wo ich mich beweisen kann. So, jetzt packe ich mal aus, alles, was ich irgendwie kann und helfe, alles nach vorne zu werfen. Und er ist zwar nicht mehr der Jüngste, also er passt nicht in dieses Bild, aber Amiri hat seine verkürzte Spielzeit ganz doll genutzt. Also im zweiten Spiel war das ab seiner Einwechslung der Moment, wo es dann wieder bergauf ging. Klar, sein Tor war ja so ein riesengroßer Patzer von der nordirländischen Abwehr und vom Torwart, aber er und Maxi Bayer, der ja dann doch wieder in dieses junge Racker-Bild passt, haben der Mannschaft wieder diesen Schwung gegeben, den sie wirklich gebraucht hat.
Ja, unabhängig davon, welchen Weg jetzt der DFB gehen wird mit Julian Nagelsmann, was ganz schnelle Frage an alle drei von euch. Was sagt denn jetzt euer Bauchgefühl? Fängt sich der DFB wieder und wir finden wieder zu absoluter alter Stärke zurück und qualifizieren uns souverän und sind auf Kurs WM-Weltmeisterschaft? Qualifizieren wir uns mit Ach und Krach und gehen irgendwie einen schwierigen Weg, vielleicht sogar noch durch dieses Playoff-System und der Stuhl von Nagelsmann wackelt vor der WM oder absolutes Untergangsszenario, wir qualifizieren uns gar nicht für die WM und Nagelsmann fliegt im hohen Bogen aus dem DFB raus. Brian.
Wie in der Schule. Ja, gute Frage. Ich sag mal so, ich glaube, dieses Spiel gegen die Slowakei war zum richtigen Zeitpunkt eine sehr großer Alarm. Dass, glaube ich, in der Mannschaft, im Staff allen bewusst ist, okay, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Deswegen glaube ich, dass sie die Qualifikation schaffen werden. Ich glaube allerdings aber trotzdem, dass man die Erwartung, die man jetzt hatte, auch aufgrund von Nagelsmanns Aussagen, sehr weit auch zurückschrauben muss, auch im Vergleich dazu, was Spanien macht, im Vergleich dazu, was Frankreich macht, also die Konkurrenten, und auch wirklich auch sagen muss, okay, das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir da nächstes Jahr wirklich der Titelcontender sind, auch so schwer mir das fällt, es zu sagen, ich sehe es momentan nicht so ganz, ich kann mir gut vorstellen, dass sie wieder ins Achtel- oder Viertelfinale kommen, aber dass einfach der Moment noch nicht da ist, dass jetzt Deutschland da ernsthaft wirklich um den Titel mitspielt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich bin auch gerne dann nochmal optimistischer. Man kriegt mich schnell mit markigen Aussagen, mit guten Pressekonferenzen. Aber realistisch, wenn man jetzt realistisch sein muss, dann ist, glaube ich, das Szenario sehr wahrscheinlich, leider.
Mohannes, was sagt ihr? Geht ihr mit? Habt ihr da ein anderes Bauchgefühl? Mit der Bitte um kurze Antwort, wie man heute ihr sagt.
Ich lass mal unseren Gast vor.
Also ich sag's so, vom Bauchgefühl habe ich wirklich das Gefühl, es ist, ich glaube, Nagelsmann ist over. Er hat ein Jahr nach der EM, sozusagen nach den Rücktritten, es nicht hingekriegt, auch mit neuen Spielern eine Idee zu implementieren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es jetzt der Turnaround zu wirklich einem ernsthaften Titelaspiranten bei der WM passiert. Und das muss ja der Anspruch sein, von dem her.
Ich denke, wir schaffen die Qualifikation ganz souverän, weil Slowakei wird es nicht schaffen, den ersten Platz zu verteidigen, weil dafür müssten sie uns nochmal schlagen und ich denke schon, dass sich Deutschland jetzt fängt und das nächste Spiel, also die nächsten Spiele gewinnen wird. Es ist ja gar nicht so weit hin bis zu den nächsten Spielen. Am 10. Oktober ist für alle Fußballliebhaber hier wieder Länderspielpause. Das heißt, das Spiel gegen Luxemburg und das Rückspiel gegen Nordirland erleben wir noch sehr bald. Ich denke, also wie gesagt, ich glaube, wir schaffen die Qualifikation ganz, ganz souverän, weil wir müssen auch sagen, Slowakei hat 1-0 gewonnen gegen Luxemburg, also ist jetzt auch keine Hypermannschaft, aber ich sehe uns auch absolut nicht als Titelkandidat. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch gesehen hat, was die Spanier fabriziert haben gegen die Türkei, aber an denen kommen wir einfach nicht vorbei. Dementsprechend, jo, wir qualifizieren, aber im Achtelfinale ist dann vorbei.
Ja, ich gehe da so teilweise bei euch mit. Ich glaube, wir stolpern so ein bisschen durch die Quali und werden uns zwar erfolgreich qualifizieren mit unattraktivem Fußball, aber ich habe das blöde Gefühl, dass uns eine dritte schlechte WM blüht, weil wir dann wieder mit Nagelsmann in die WM gehen werden. Und ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Hannes hat es gerade schon gesagt, 10. Oktober steht schon wieder, yay, Länderspielpause an. Jetzt wollen wir aber noch mal zu spaßigeren Themen kommen. Und zwar zu dem Grund, warum dieser Mann überhaupt hier, dieser fremde Mann, diese fremde Stimme überhaupt hier in der Runde sitzt. Es soll um ein ganz besonderes Thema gehen im modernen Fußball. Und ich würde sagen, um zu diesem Thema zu gelangen, nutzen wir unsere Dreierkette VBH-Quiz.
Das Quiz.
Diese Woche ein Quiz der ganz besonderen Art und das darf der Moritz uns heute präsentieren.
Genau, also es soll ja so ein bisschen um sozusagen die Expected Goals gehen oder Statistik im Fußball. Ich würde sagen, wir können mit dem Quiz auf jeden Fall reinstarten. Und ich habe da so ein bisschen Anwendungsfälle mitgebracht, weil es ist ja oft bei diesen Expected Goals so ein bisschen die Geschichte, so was machen die eigentlich, was sollen die, was bringt es? Und genau, da habe ich jetzt so ein paar Fragen. Und wir starten. Ich würde
mal ganz kurz, ja, vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung nochmal für alle. Also der Mo, der hat es jetzt nicht hier in Wikipedia-Artikel sich durchgelesen zu Expected Goals, sondern der Mann ist vom Fach, ne? Der Mann ist promovierter Mathematiker, der hat sich hier immer unseren Schmarrn angehört, den wir hier verzapft haben, unseren Rage über den modernen Fußball und was jetzt das mit den Daten und KI und jetzt Expected Goals und das können wir alles nicht gebrauchen. Ne, er hat den Mo gekitzelt, hat so im vorderen Hirnlappen, hat es gekitzelt und hat er gesagt, nee, ich schmeiß jetzt mal da oben die alte Kiste an und hat sich, muss man sich vorstellen, wie bei Beautiful Mind, hat er sich ans Fenster gestellt und hat das die Algorithmen durchbrochen und die statistischen Grundlagen uns aufbereitet hier für Expected Goals, um uns Fußball-Banausen und Statistik-Banausen dieses ganze Thema jetzt näher zu bringen. Und da freuen wir uns jetzt natürlich riesig. Und damit wir reinkommen in den ganzen Stiefel, hat er jetzt ein paar Fragen mitgebracht, oder?
Ganz genau.
Nice.
Also, nur die Fragen, da stimme ich zu, dem Rest, der ist ein bisschen hochgegriffen, aber den lassen wir jetzt mal so stehen. Auf zu den Fragen. Als erste Frage habe ich mal so mir gedacht, wir starten mal irgendwie Bundesliga und schauen uns die letzte Saison an. Und überlegen mal, wer hat denn so die meisten XG letzte Saison in der Bundesliga gehabt?
Als Person? Also
wollt ihr
Mannschaften, ja, oder Spieler?
Ja, Stürmer. Oder Spieler, ja.
Stürmer?
Ja, genau. Also ich gebe jetzt mal keine Auswahlmöglichkeit. Ich meine, die ist relativ begrenzt wahrscheinlich.
Ich sag Michael Olise.
Ja, ich würde auch sagen, so ein Harry Kane wahrscheinlich nicht so krass, weil er verwandelt ja seine meisten dann auch aus Chancen, die nicht als Chancen erkannt werden. Deswegen, nee, ich sag Leroy Sané. Weißt du was? Ich gehe mit diesem Take, ich sag Leroy Sané.
Harry Kane.
Okay. Stark, also tatsächlich, mich hat's auch sehr überrascht. Es ist Serhou Guirassy.
Oh.
Ja. Also wirklich eine ganz wilde Nummer. Jetzt habt ihr mich natürlich in einer der Statistik habe ich jetzt noch nicht dargelegt. Ich habe mir nur den Spieler hingeschrieben.
Der hat doch 13.
Der hat letzte Saison 22, also die Zahlen kommen jetzt von FBref, das ist so eine Website, wo man das alles ein bisschen nachschauen kann. Der hat praktisch 22,7 Expected Goals in der Saison gemacht. Ich sage jetzt nicht, wie viele er dann verwandelt hat. Auf Rang 2 war Hugo Ekitike mit 21,6 und auf Platz 3 dann Harry Kane mit 20,3. Also schon sehr überraschend, also habe ich auch nicht kommen sehen.
Spannend.
Nächste Frage. Wer hat denn seine XG in der letzten Saison am meisten überperformt? Das heißt, wir haben ein XG-Wert und jetzt schauen wir, wie viele Tore hat der Spieler geschossen und jetzt schauen wir die Differenz zwischen beiden an und wer hat die größte positive Differenz sozusagen?
Jonathan Tah.
Hannes torpediert schon das Quiz, ich sehe es schon.
Hey, wieso? Ich gehe mal davon aus, dass Jonathan Tah eine richtig niedrige Expected Goals hatte. Lass den 7 Tore geschossen haben. Wenn seine Expected Goals 0 waren, dann sind es die Differenz 7.
Ich glaube nicht, dass er 7 Tore geschossen hat. Also Ich gehe mit auch tatsächlich nochmal mit Guirassy, weil ich auch ein sehr krasser Überperformer, auch bei Stuttgart, glaube ich, schon gewesen, der aus, das ist, glaube ich, seine große Stärke, aus wenig Chancen relativ viel machen kann.
Ich hatte jetzt auch Guirassy auf dem Zettel, aber dann sage ich irgendwas anderes, dann sage ich Simmons von Leipzig.
Sehr interessant. Auch hier leider kein richtiger Gast dabei. Zu Guirassy muss man sagen, er hat in der Saison davor hat er wirklich seine XG um 8 überperformt. Also ja, das war diese Bombensaison bei Stuttgart. Okay, ja. Da muss man wirklich sagen, da hat er auch sehr wenig, also was heißt sehr wenig, er hatte trotzdem 20 XG, aber hat 28 Tore gemacht. Also da war er sehr trocken. Und tatsächlich war es letzte Saison Patrick Schick, der aus 12,7 XG 21 Tore gemacht hat. Das hatte ich auch so nicht auf dem Schirm. Er hat das praktisch um 8,3 überperformt. Und das Interessante bei Patrick Schick ist, im Gegensatz zu Guirassy, wo man sagen muss, diese Stucki-Saison war ein richtiger Ausreißer. Also das war eine Saison, wenn man sich den Verlauf anschaut, wo er mal richtig überperformt hat. Das heißt, da kann man sagen, vielleicht Glück. Bei Patrick Schick ist es so, dass er wirklich in 7 Folgesaisons seine XG konstant überperformt. Das heißt, hier haben wir es wirklich mit einem Spieler zu tun, der extrem stark im Abschluss ist, und zwar konstant. Und das ist schon, also fand ich auch dann wieder interessant, wie so ein Patrick Schick, also ist er vielleicht genauso ein Hidden Gem.
Willst du mir damit sagen, ich habe da einen sehr guten Kickbase-Kauf getätigt?
Wenn du den hast, lieber Walle, hoffe ich, dass der auch entsprechend gepreist war und du da guten Deal gemacht hast.
Willst du mir damit sagen, dass die Expected Goals 7 Spielsaisons in Folge falsch lagen und dementsprechend unnötig sind?
Nein. natürlich nicht. Aber da kommen wir gleich nach dem Quiz vielleicht nochmal dazu, wie das dann eben in Relation zu setzen ist. Aber gute Frage. und jetzt haben wir geschaut, wer hat denn am meisten überperformt? Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wer hat denn am meisten unterperformt? Wen schätzt ihr denn da?
Gute Frage. Also bei Guirassy eben Schick, die ganzen Stürmer, die überperformen. Also ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Openda rein. Luis Openda von RB Leipzig.
Starker Call, ich gehe bei Dennis Undorf.
Okay. Ich gehe auf Woltemade.
Alles interessante Calls. Ich sag mal so, wenn ich mir die Top 10 der Spieler anschaue, dann ist auf Platz 7 Dennis Undorf. Das heißt, ich würde sagen, der Punkt geht an Hannes. Speziell Platz 2 wird Noah freuen. Das ist unser guter Freund Junior Adamo. und tatsächlich auch hier Platz 1, ganz interessant, Hugo Ekitike. Der hatte 21,6 Expected Goals und hat in Anführungsstrichen nur 15 Buden gemacht, was trotzdem stark ist. Wenn man sich bei ihm jetzt aber anschaut, auch da habe ich mal seinen Karriereverlauf angeguckt. Und da ist es tatsächlich so, dass er in jeder der anderen Saisons entweder performt oder überperformt hat. Das heißt, er ist in seiner Historie eigentlich ein Spieler, der sehr abschlussstark ist. Und jetzt vielleicht in der letzten Saison nicht ganz das Glück oder die Fortune hatte, wo natürlich dann diese 90 Millionen Ablöse oder 95 Millionen, wenn man sich überlegt, der hat nicht 15, sondern wenn er, sag ich mal, näher an seiner Performance dran ist, die er die letzten Jahre hatte, vielleicht seine 18, 19, 20 Tore gemacht, dann ist das natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer. Genau, das war Hugo Ekitike.
Ganz kurz zu Hugo Ekitike, man muss ja auch sagen, die letzte Saison hat er ja auch in der Hinrunde noch Omar Mamouche zur Seite gehabt. Was sicherlich auch ein Faktor daran ist, dass er dann manche Tore gar nicht schießt, weil er eben sie nur aufgelegt hat oder weil Omar Mamouche den Angriff fertig spielt. So, das kann ich mir gut vorstellen, dass er diese Rolle des Stürmers dann da erst in der zweiten Hälfte mehr ausgefüllt hat.
Interessanter Punkt. Tatsächlich ist das jetzt in XG, würde das nicht reinkommen, weil wir da wirklich nur anschauen, wann ist ein Schuss. Also wenn jetzt wir sagen, der war vielleicht in einer guten Abschlussposition, hat aber rübergelegt, zählt das nicht in die XG-Wertung rein. Sondern wirklich nur, wenn Ekitike geschossen hat.
Okay, dann habe ich das falsch. Okay, ja.
Aber wie du siehst, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Nachhilfestunde, was es eigentlich überhaupt ist.
Alles klar. Sollen wir erstmal die XG uns anschauen oder sollen wir mal so uns die großen Stürmer anschauen und da schauen, wer denn da so bei den ganz Großen am besten performt?
Mach mal ganz groß am besten performt, finde ich cool.
Okay. Da habe ich jetzt mal, sag ich mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stürmer mitgebracht. Und auf FBref ist es jetzt so, dass man so bis zu ab der Saison 17, 18 kann man sehen, es sind diese XG-Werte dabei. Das heißt, wir starten da und gucken uns jetzt an, wie viele Tore haben die in der Zeit gemacht und wie viel XG. Und dann bilden wir den Bruch und kriegen sozusagen eine Zahl. Wenn die größer als 1 ist, heißt es, sie haben ihr XG überperformt. Kleiner als 1 heißt es, sie haben es unterperformt. Aber also nur als Zahl. Ja? Also 1 heißt genau, sie machen genauso viele Tore wie XG.
Okay, weißt du, es ist Montag, kurz nach 21 Uhr und irgendein Mathematiker erklärt mir irgendwas von 1 und größer als und R squared und T-Value.
Ehrlich. Wir machen es aber ganz einfach und zwar sage ich euch jetzt die Spieler und ihr sagt sozusagen, wer ist der Schlechteste, wer ist der Beste und dann können wir uns da vorarbeiten und schauen uns das mal an. Ich habe natürlich mitgebracht Messi, Ronaldo, da muss man sagen, es ist nur bis zur Saison 22-23, weil in Saudi-Arabien gibt es diese XG nicht auf FBref. Das heißt, das dazu. Harry Kane, Erling Haaland, Robert Lewandowski und Kylian Mbappé. Und jetzt würde ich gern wissen, wer ist der Schlechteste von denen und wer ist der Beste?
Eindeutig Mbappé der Schlechteste.
Oh, ich würde sagen, so sehr ich ihn auch liebe, Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich der Schlechteste, weil er versucht auf Krampf so viele Tore wie möglich zu schießen und pfeffert dementsprechend aus jeder Position irgendwie aufs Tor. Deswegen, mich würde es nicht wundern, wenn Ronaldo der Schlechteste ist in der Zeit.
Ganz kurz, Kylian Mbappé, gehe ich auch mit.
Tatsächlich hat auch hier Hannes gewonnen. Ronaldo ist in dem Zeitpunkt wirklich der Schlechteste. Der heißt, der hat einen Wert von 1,01. Das heißt, er trifft wirklich genau das, was sozusagen erwartet wird. Kylian Mbappé hat einen Wert von 1,17. Das heißt, er schießt 17% mehr Tore als erwartet. Ist aber nicht der Spitzenreiter. Und aber auch nicht ganz nah an Ronaldo. Wen schätzt ihr denn, wer ist der Spitzenreiter?
Ich glaube tatsächlich, dass...
Entschuldigung. Nee, bitte.
Ich sag mal, Harry Kane ist der Spitzenreiter. Ich glaube, der hat eine sehr gute, effiziente Spielweise.
Ich glaube tatsächlich, dass es Erling Haaland ist, weil der hat schon so viele Tore gemacht, wo wir uns dachten, wie hat er das physikalisch überhaupt hinbekommen?
Ich würde auch mitgehen bei Haaland, weil die Statistik vor seiner Zeit war sozusagen oder vor seiner Zeit anfängt. Aber ich glaube tatsächlich Lionel Messi. Weil er ist gar nicht so risikofreudig und dementsprechend, ja, ich gehe auf Messi.
Und auch hier, Hannes, hast du recht, der Zauberflo hat einen Wert von 1,29, das heißt, er schießt im Schnitt ein Drittel mehr Tore als erwartet, das ist schon brutal. Also über seit 17, 18, also das sind 8 Jahre.
Das heißt erwartet. Heftig. Wer erwartet das? Wir? Seine Ma? Was heißt erwartet?
Ja, das schauen wir gleich weiter. Und tatsächlich, Erling Haaland hat ein bisschen einen niedrigeren Wert als Mbappé. Zweiter in der Runde ist Harry Kane mit 1,22, also sehr nah an Messi. Und was ich auch brutal interessant fand, war Lewandowski, der wirklich nur knapp vor Ronaldo ist mit 1,03. Das heißt, auch der trifft ziemlich genau das, was sozusagen die XG sagen. Aber bei ihm muss man einfach sagen, er bringt sich extrem oft in diese Situation. Das heißt, er hat trotzdem 230 Tore in dieser Zeit geschossen. Das sind die meisten von den allen. Und er hat es sozusagen im erwartbaren Rahmen gebracht. Das ist schon also eine ganz große Qualität in die Lewandowski, dass er immer wieder in diese Abschlusssituationen kommt, die sozusagen hohe XG-Values haben, dass er das dann auch trifft. Also da ist sozusagen wenig Magic dabei bei ihm. Das ist eine Arbeit.
Wahnsinn. Pure Effizienz. Wichtigste Frage, wo auf dieser Rangliste ist Brian Lassme?
Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich ein Schalke-Spieler.
Hey, klar, Junge!
Ja, Walle, ich sag's dir, ich hab ja auch gedacht, ich bring dir schöne Schalke-Sachen mit. Leider gibt's auf FBref kein zweite Liga.
Ja, ist ärgerlich. Ist ärgerlich. Du, das ist das harte Los des Zweitligisten.
Ist natürlich ärgerlich, dass Lassme jetzt nicht in der Statistik vorkommt, aber Mo, ich werde tatsächlich, so wie ich glaube, viele andere Leute, die uns aktuell zuhören, und ich weiß nicht, ob ich für meine zwei Co-Hosts sprechen darf, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du uns erklärst, was X-Goals sind, wer erwartet was, warum wurde Armin Patrick Schick 7 Jahre in Folge unter, wurde weniger von ihm erwartet. Erklär uns, also das wäre echt für mich top, weil ich habe viele Kritikpunkte gebracht, aber jetzt weiß ich nicht, ob sie stimmen, weil ich weiß nicht, ob ich das Richtige kritisiere.
Hannes, jetzt lass doch den Mann erstmal sein Quiz machen.
Nee, wir können, ich würde sagen, wir schieben das zwischen.
Ach, sorry, ich dachte, du bist durch, sorry, nein, dann mach gerne das Quiz, sorry, ich dachte, du bist durch, tut mir echt leid.
Also das ist dann, wir würden jetzt, der zweite Teil wäre dann sozusagen mehr in eine Mannschaftsanalyse oder eine Traineranalyse zu gehen. Von daher würde ich sagen, das passt jetzt ganz gut, das so kurz zwischenzuschieben.
Bitte.
Was ist XG? Also das heißt Expected Goal. Und was angeschaut wird ist, oder die Idee ist, wir haben Fußball, das ist ein sogenanntes Low-Scoring-Game. Das heißt, es fallen extrem wenig Tore. Und die sind sehr entscheidend. Also wenn ich ein Tor mache, bringt mir das eine gute Chance auf den Sieg im Vergleich zum Beispiel zum Basketball. Ob ich da einen Korb mehr oder weniger mache, ist vielleicht nicht sozusagen das Entscheidende, weil wir Spielstände haben von 120 zu 113 oder so.
Ist natürlich ist auch ein da Korb sozusagen weniger oder mehr.
Stark. Genau, das heißt, das ist die Sache. Und wenn man jetzt analysieren will, sozusagen, wie ist ein Spiel gelaufen, dann hat man ja verschiedene Statistiken. Ja, also man will nicht nur auf die Ergebnisse schauen, sondern will auch gucken, okay, können wir da auch einen Prozess irgendwie beurteilen oder evaluieren, der mehr ist als nur 1-0 am Ende. Ja? Und da hat man dann natürlich Metriken wie Schüsse aufs Tor, Pässe, Ballbesitz und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir sagen würden, Schüsse ist ein sehr entscheidendes Merkmal, dann könnte es ja auch sein, dass eine Mannschaft sagt, hey, wir schießen in dem Spiel halt, sobald wir an der Mittellinie sind, schießen wir einfach. Das heißt, dann haben die vielleicht 50 Schüsse im Spiel, aber wir können nicht ernsthaft davon ausgehen, dass die ein gutes Spiel gemacht haben, im Sinne von, dass die nah dran waren, ein Tor zu schießen. Das heißt, die Idee von Expected Goals ist, Schussqualitäten oder Schussmöglichkeiten einen Score zuzuweisen. Und da sagt man eben, wir haben einen Schuss und in dem Moment des Schusses wollen wir eine Wahrscheinlichkeit haben, wie wahrscheinlich ist es, dass hier heraus ein Tor entsteht. Darum ist XG-Value von jedem Schuss immer zwischen 0 und 1. Und da wird dann sowas einbezogen wie zum Beispiel die Schussposition, also wo auf dem Feld findet der Schuss statt. Es wird einbezogen, wie ist der Defensivdruck im Moment des Schusses. Also habe ich zum Beispiel freie Bahn zum Tor oder stehen irgendwie 5 Verteidiger um mich rum und ich bin sozusagen sehr unter Druck. Wie ist der Schuss zustande gekommen? Also war es eine Flanke und ich mache einen Kopfball oder war es ein Steckpass und ich habe sozusagen gute Ballkontrolle? War es eine Standardsituation? Das sind alles sozusagen Sachen, die einbezogen werden. Und dann gibt es Modelle, sozusagen für die Nerds, Logistic Regression oder Gradient Boosting. Und die, was machen die? Die versuchen jedem Schuss einfach diesen Wert zwischen 0 und 1 zuzuweisen und zu sagen, okay, hier haben wir jetzt eine Chance, ein Schuss XG 0,5, das heißt, wenn ich den Schuss 10-mal mache so, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass 5-mal daraus ein Tor entschied. Das ist sozusagen diese Evaluierung. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns Elfmeter anschauen, haben die so einen XG-Wert von 0,76 bis 0,78. Das heißt, in 76-78% der Fälle führt ein Elfmeter zum Tor. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn wir uns jetzt XG im Spiel anschauen und die sozusagen aufsummieren, dann kann man sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sozusagen, keine Ahnung, wenn die jetzt einen XG-Wert von 2,5 haben und die das Spiel sehr oft spielen, genauso, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die 2,5 Tore machen im Average. Das ist sozusagen die Idee hinter dem Ganzen, dass man sagt, okay, wir wollen irgendwie mehr von diesem Glück, Nicht-Glück im Abschluss, wo er viel Glück dabei ist, trifft er den Ball einen Zentimeter links, einen Zentimeter rechts, das ist ja wirklich Millisekunden, plus diese, sag ich mal, Abschlussfähigkeit, ja, die ja dann noch dazukommt, was wir jetzt gesehen haben, schießt da halt ein Robert Lewandowski oder schießt da halt ein Lionel Messi, das macht es ja dann schwer, die Mannschaft zu beurteilen. Wie gut spielt sich die Mannschaft Chancen heraus? Ja, das heißt, das ist so ein bisschen die Idee, um da mehr von der reinen ich mache ein Tor oder nicht, Statistik zu, okay, wie gut war die Chance? Wie gut habe ich gespielt? Wie viele Chancen habe ich mir rausgespielt? Wie zwingend vielleicht, wie viel, also wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo ich irgendwie 3,5 zu 0,1 XG habe und das 0,1 verliere, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, das war entweder sehr unglücklich oder ich war einfach wirklich komplett zu blöd, ein Tor zu schießen. Aber ich habe alles bis zu dem Abschluss eigentlich verdammt gut gemacht. Das ist so ein bisschen die Idee.
Ich habe da mal eine kurze Frage dazu, weil der Hannes anfängt zu reden, obwohl er gemutet ist. Ich habe da mal eine kurze Frage dazu. Und zwar hast du uns gerade erklärt, es gibt ganz viele Faktoren, die das mit einberechnen. Also Schusskraft, Defensivdruck, Position des Schusses. Wird da nur der reine Schuss angeschaut oder wird da auch inkludiert, von wem kommt der Schuss? Also wie du gerade schon von mir aus, wenn Schlotterbeck schießt, dann trifft er nur in 60% der Fälle aus der Position, aber in Lewandowski halt in 85%. Hat es auch einen Einfluss auf den Expected Goals Wert oder wird nur der reine Schuss betrachtet?
Das ist eine verdammt gute Frage, Walle. Also wirklich, wirklich eine richtig gute Frage. Und zwar ist das wirklich ein Problem. Also es gibt ja zig verschiedene XG-Modelle, ja. Das heißt, FBREF, FODMOP, Opta, was weiß ich, Huddle, die haben alle, die unterscheiden sich in Nuancen. Was aber ein großes Problem ist, dass wir einen Bias haben zu Spielern, die halt extrem viel schießen. Und da haben wir dann zum Beispiel eben diese Stürmer, ja, weil halt Lewandowski einfach viel mehr Schüsse zu diesem XG sozusagen beiträgt, als halt ein Jonathan Tah oder Schlotze, ist sozusagen dem seine Schussqualität oder Abschlussqualität viel ausschlaggebender für das XG-Modell. Also weil das Ganze basiert natürlich auf historischen Daten. Also wir schauen uns an, wie viel ähnliche Schüsse gab es mit der gleichen Konfiguration, wie oft haben die zum Tor geschwirrt und so weiter. Genau, das heißt, das ist wirklich eine Sache und die ist, sind die gerade dran, da eben modellseitig diesen Bias rauszubringen.
So, ich habe jetzt geschafft, mich zu entmuten. Ich hätte auch zwei kleine Fragen. Die eine annektiert sich eigentlich an Walles Frage. Mir geht es nämlich nicht um die Person, die hinter dem Ball steht und schießt, sondern um die Person, die im Kasten steht. Ist denn der XG genauso, wird er genauso berechnet, wenn Manuel Neuer im Tor steht oder wenn jetzt Goalie von den Ödis 11 das Tor hütet?
Ja, tatsächlich ist es ja so, weil du willst die Abschlusssituation bewerten und wirklich sagen, okay, wie gut war die Chance? Und dafür ist es jetzt erstmal, sage ich mal, in der, wenn du herausarbeiten willst, wie gut hat meine Mannschaft sich Chancen herausgespielt, ist es irrelevant, ob da jetzt Manuel Neuer oder halt der Ödis-Torwart im Tor steht. Natürlich ist es für Ergebnis dann wieder irrelevant. Hat es eine Auswirkung. Aber für die Chance an sich, für die Schussposition, spielt der Torwart ja erstmal keine Rolle. Die Torwart-Performance kann aber auch mit Hilfe von XG evaluiert werden. Das ist dann die sogenannte X-Post-Shot-Goals.
Aber das ist tatsächlich, ganz kurz, wenn ich da mal eingrätsche, eine sehr interessante Statistik, die häufig auch, glaube ich, die bei Calcio Berlin benutzen, um Torwart-Spiel zu evaluieren. Aber was ich noch sagen wollte, beziehungsweise anmerken wollte, also auf jeden Fall das mit diesen einzelnen Spielern ist total schwierig, glaube ich, auch so eine sehr große Challenge in der ganzen Sache. Und da habe ich mich auch eben gefragt, okay, krass, das ist natürlich, war mir auch nicht so ganz klar, dass natürlich nicht der einzelne Spieler zählt, weil das wäre ja das Interessante, eigentlich zu sagen, okay, wenn Adamu aus der Position schießt, ist es einfach viel unwahrscheinlicher, dass ein Tor fällt, als wenn Ronaldo aus der Position schießt. Zweitens habe ich auch noch eine Frage und zwar ist mir bei der Recherche auch ein bisschen aufgefallen, dass die Modelle Schüsse 2020 anders gewertet haben als jetzt, weil sie einfach andere Daten haben. Und ist es denn so, dass, oder weißt du, ich weiß nicht, ob du das jetzt weißt, vielleicht auch eine schwierige Frage, aber gibt es denn da so gewisse Trends in dieser spezifischen Statistik, in dieser spezifischen Sache in den nächsten Jahren, die du da erkennst? Oder in den letzten Jahren?
Also Trends in dem Sinne, meinst du, ziehst du darauf ab, ob die irgendwie besser wird ja. Oder ob wirklich ja, oder ob fundamental Chancen anders bewertet werden?
Genau, also ob zum Beispiel irgendwann mal möglich sein wird zu sagen, okay, wenn Lewandowski schießt, also es macht einen Unterschied, ob Lewandowski schießt oder nicht. Mhm. Also weil das wäre ja schon super spannend.
Die Frage ist tatsächlich hier, ob man das will. Also ob du, weil dieser XG-Wert soll ja so sein, ich meine, also oder sagen wir so wie er momentan gedacht ist, soll er sozusagen unabhängig von den Spielern auf dem Platz schauen, wie gut ist die Chance. Das ist gerade der Scope. Das heißt, dann ist es irrelevant, wer steht im Tor, wer schießt. Natürlich ist es so, wenn du jetzt auf die Mannschaft speziell, jetzt sagen wir, du bist Barcelona und willst schauen, okay, kriegen wir Lewandowski gut in Schusspositionen, wo Lewandowski dann gut trifft, meinetwegen, dann ist es vielleicht eine andere Sache und man bräuchte ein anderes Modell. Aber die Idee ist schon ein möglichst, sage ich mal, spielerunabhängiges, eine spielerunabhängige Metrik zu haben, um wirklich zu schauen, okay, wie funktioniert meine Mannschaft, wie gut spielt die sich Chancen raus? Und dann eben nicht zu sagen, es hängt davon ab, ob da jetzt, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der Schalke-Spieler hieß von vorhin, oder eben Lewandowski das schießt. Weil das ist ja dann, das sehe ich dann im Zweifel ja im Ergebnis, ja. Also ob dann, wenn die beide die gleiche gute Chance haben und ich habe einen Spieler, der unterperformt, einer, der überperformt, dann kriegt der überperformt wahrscheinlich mehr Tore raus. Und was man sich auch sagen muss, wenn wir jetzt diese Modelle haben, die sozusagen die Spieler an die Spieler sich individualisieren, ja, das heißt, wir haben ein Modell, das bezieht mit ein, schießt der Lewandowski, dann ist es schwierig, anhand dieses Modells den Spieler Lewandowski mit anderen zu vergleichen. Weil sozusagen wir nicht mehr sehen, schießt Lewandowski eben aus den gleichen Situationen mehr Tore als halt ein, keine Ahnung, Junior Adamu, sondern das Modell schon sagt, also das predicted sozusagen für Lewandowski schon einen höheren Wert. Und das ist dann schwierig, um sozusagen diese Benchmark zu haben. Genau, also von dem her ist die Idee von den Expected Goals schon ein bisschen sozusagen ein relativ neutrales Measure zu haben. Genau, für die Analyse.
Was würdest du denn jetzt sagen? Also wir sind ja hier so ein bisschen eher die, also wir haben hier zwei Lager, so die einen finden ja das mit den Daten ganz super toll und spitze Klasse und die anderen sind eher so dem abgewandt und vielleicht, weil auch sehr viele Fragezeichen erstmal im Kopf noch beherrschten, unter anderem bei mir. Was würdest du denn jetzt sagen? Also du hast dich jetzt in die Materie ein bisschen eingearbeitet, du hast auch den mathematischen Hintergrund ein bisschen verstanden. Würdest du sagen, das ist ein sinnvolles Tool irgendwie, das jetzt eingeführt wird in den Fußball, oder würdest du sagen, das ist eigentlich Quark?
Auch eine sehr gute Frage und ich würde die tatsächlich anhand historischer Evidenz mal versuchen zu beantworten. Und zwar ist es so, dass das Ganze wirklich in den professionellen Fußball kam mit einem Mann, der hieß Matthew Benham. Und den werden jetzt vielleicht nicht allzu viele kennen. Dieser Mann hat Anfang der 2000er extrem viel Geld gemacht und ist tatsächlich, ich glaube, Milliardär geworden mit professionellen Sportwetten. Und der hat eben angefangen zu sagen, hey, er will irgendwie, ich glaube, in Japan war das hauptsächlich, da hat er entdeckt, dass die Anbieter sozusagen schlechte Quoten haben, weil die sehr uninformiert die Quoten gemacht haben. Und er hat gesagt, er fängt mit Statistik an, diese Quoten auszuspielen und hat dann sozusagen wirklich also eine Menge Geld gemacht. Ist damit Milliardär geworden und der hat eben ganz viel dieses Expected Goals benutzt. Um Spiele vorherzusagen oder die Qualität von Mannschaften. Und der hat sich dann irgendwann entschieden, er möchte jetzt das wirklich auch in den Fußballverein bringen und hat den FC Brentford als Mehrheitseigner, der jetzt in der Premier League auch ist, übernommen und hat da eben wirklich einen absolut data-driven Approach, also wirklich in dem Spielerscouting, in der Spielanalyse, in der Spielvorbereitung, im Training, das funktioniert alles data-driven bei denen, also Transfers und so weiter. Und man muss sagen, der hat, ich glaube, von der zweiten oder dritten Liga in die erste Liga geführt mit einem extrem niedrigen Budget, also schon verdammt gut oder sehr erfolgreich, hat dann auch in Dänemark, glaube ich, FC Midtjylland oder so, sorry für die Aussprache, übernommen und ist mit denen auch dreimal Meister geworden. Das heißt, das ist schon eine Erfolgsgeschichte und das ist, würde ich sagen, ist der größte Case. FC Liverpool hat unter Jürgen Klopp angefangen, das auch in alle sozusagen Bereiche ihres Betriebes einzuführen und speziell dann Transfers und eben zu schauen, okay, wie werden Spieler, was ist unser Value, was ist der Transfer-Value? Ja, wir hatten vorhin Hugo Ekitike, der hat einen Transfermarkt-Value von 15 Toren. Wenn wir aber sagen, hey, für uns hat der eigentlich 22 Potenzial gehabt die Saison, dann ist es vielleicht ein Schnäppchen, den für 95 zu holen. Weiß ich jetzt nicht, ob die Scale, aber sozusagen datengetrieben zu finden, okay, haben wir Spieler, die ihre XG unterperformen, dadurch vielleicht einen Wert, Transferwert haben, wo wir sagen, hey, wenn wir die hinkriegen, dass die gut abschließen oder die hatten jetzt eine schlechte Saison und schließen eigentlich gut ab, sind die gerade vom Markt unterschätzt und wir gehen rein. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Victor Gyökeres. Den hat Sporting Lissabon aus der zweiten englischen Liga geholt und ich meine, jetzt brauchen wir nicht drüber reden, was mit dem abgeht.
An erster Stelle danke dir für die ausführliche Erklärung und auch für die historischen Beispiele. Ich wusste das tatsächlich nicht mit diesem Milliardären aus England. Es hört sich so ein bisschen an wie die Geschichte von Moneyball. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt.
Exakt.
Mit Brad Pitt und der Baseballmannschaft. Das ist ja auch alles data-driven. Ich habe tatsächlich nur zwei Fragen. Nummer eins, warum ist es dann der Fall, dass ein Patrick Schick 7 Saisons lang eben so, beziehungsweise dass die Expected Goals von ihm übertroffen wurden, aber dass er dann trotz einer stabilen Vorsaison wieder so niedrig eingestuft wurde? Und zweitens, das habe ich vielleicht am Anfang nicht ganz verstanden, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich dribbel die ganze gegnerische Mannschaft aus und lege dann quer auf meinen Mitspieler und mein Mitspieler trifft den Ball nicht, aber es wäre leeres Tor, ist es dann, wird es auch in die Expected Goal Statistik von diesem Mitspieler gewertet?
Erste Frage, Patrick Schick, sozusagen, du meintest, warum wird er wieder so niedrig eingestuft, meinst du im mit seinen Expected Goals? Oder
genau,
wie?
Ja.
Also tatsächlich ist es so, dass Patrick Schick nicht niedrig eingestuft wird, sondern die Schusspositionen, die er sich über die Saison erarbeitet, haben in Summe einfach nicht so einen hohen Expected Goals Wert, wie die Anzahl der Tore, die er macht. Das heißt, es ist wirklich die Situation wie bei Messi, dass wir einen Expected Goals Wert haben und wir machen mehr, also wir sind ein besserer Abschlussschütze als der Durchschnitt. Mhm. Sozusagen.
Und
wenn
wir
das gleich performen, sind wir ein durchschnittlicher Abschluss.
Vielleicht kann man da irgendwie sagen, ist ja nicht auch das Wort vielleicht Expected Goals irgendwie vielleicht auch nicht so, also irreführend vielleicht, weil der Wert wird ja nicht vor der Saison festgelegt, sondern tatsächlich ja danach. Mein Expected Goals Wert in einem Spiel wird ja nicht vor dem Spiel festgelegt, sondern nach dem Spiel.
Oder genau, während des Spiels. Also genau, das ist genau, also es ist, geht nicht um eine Prediction, genau, also es geht nicht darum zu sagen, wir sagen vorher, diese Mannschaft wird den Wert haben, sondern es geht wirklich darum, wir schauen uns jeden Schuss von dieser Mannschaft an oder dem Spieler, weisen dem einen Wert zu, summieren die im Ende auf und schauen dann, was sind die Werte. Und dadurch sozusagen können wir dann ein bisschen schauen, wie gut war das oder wie viele Chancen. Und wir sehen eben bei so jemand wie Lewandowski, es geht nicht nur darum, das über zu performen, das heißt, mehr zu treffen, als man von einem erwartet gewesen wäre, sozusagen laut der Schüsse oder Chancen, sondern wirklich, wie oft komme ich in gute Positionen. Das ist so diese Key-Metrik eigentlich bei allen denen. Wir haben niemanden, der in einem niedrigen Expected Goals-Wert und wirklich in der Größenordnung scored, sondern die haben alle extrem hohe Expected Goals-Werte und kommen einfach extrem oft. Und das ist die Kunst des Stürmers, oft in die Situationen zu kommen, in denen ich scoren kann. So. Mhm. Also das ist so ein bisschen aus diesem Expected Goals. Und darum eben ist das auch mehr die Metrik, in die man schaut, als die tatsächlichen geschossenen Tore, wenn man eben diesen Data-Driven Approach verfolgt.
Was war die zweite Frage von Hannes? War die jetzt auch schon beantwortet oder was war da nochmal?
Die, glaube genau. Ich, haben wir noch nicht beantwortet.
Es ging darum, ob, wenn mein Mitspieler, den ich angespielt habe, vom leeren Tor den Ball nicht trifft, der Ball rollt sozusagen ungefährlich am Tor vorbei, aber hätte er ihn getroffen, wäre es ein Tor gewesen. Zählt das auch in die Statistik mit von diesem einen Mitspieler?
Nee, da werden nur Schüsse betrachtet. Also wirklich nur, wenn er den Ball schussähnlich trifft. Was aber natürlich auch verwendet werden kann, ist die sogenannte Expected Assists. Also das ist sozusagen die Stufe davor, wo wir dann gute Vorlagengeber identifizieren können, indem wir sagen, wir haben einen Spieler, der macht einen Pass und dann schießt der darauf folgende Spieler. Und dann sagen wir, ordnen wir diesem Spieler sozusagen, gehen wir eine Stufe zurück und sagen, okay, wie gut war der Pass im Sinne von, wenn der Spieler, also weil es kann ja sein, wir haben einen Spieler, der macht extrem gute Vorlagen, hat aber nur Pflunzen im Angriff, die halt sozusagen nie treffen. Und dann ist diese Expected Assists sozusagen die Statistik, die sagt, hey, der macht sehr gute Pässe, bringt eigentlich seine Stürmer in gute Situationen, die sind auf Deutsch gesagt nur zu blöd zu treffen. Das wäre sozusagen in dem Fall eine Sache, die man da machen könnte, um sozusagen den Pass rauszufinden.
Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich liebe das zu sehen, wie du aufblühst bei dem Thema, wie du dich da eingelesen hast. Ich liebe das, wenn Leute für so nerdige Themen eine Leidenschaft entwickelt haben. Jetzt will ich mal sehen, ob Hannes, Brian und ich das jetzt einigermaßen besser hinbekommen als im ersten Teil deines Quizzes. Machen wir doch quasi, du hattest noch einen zweiten Teil dabei, habe ich das richtig verstanden?
Exakt. Dann genau.
Und wollen wir doch mal mit dem schauen, ob wir gut aufgepasst haben.
Ja, pass auf. Okay, dann machen wir das. Und zwar wollen wir jetzt eben in die Mannschaft Betrachtung ein bisschen reingehen. Und ich bin ja Bayern-Fan. Ich weiß, Hannes ist auch Bayern-Fan. Und darum schauen wir uns jetzt mal die Bayern-Coaches, die letzten vier an, die großen vier. Kompany, Tuchel, Nagelsmann und Flick. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, sozusagen von der Saison 1920 bis zur Saison 24-25, wie sozusagen, wir schauen uns jetzt an, pro 90 Minuten über die ganze Saison, Durchschnittswert auf 90 Minuten, wie viel ist der XG-Wert der Mannschaft und wie viel ist der sogenannte XG ergänzt, also wie viel Expected Goals hat die Mannschaft zugelassen. Das heißt, wie gut steht die Defensive. Ja, also wie viel, wenn ich nah an 0 bin, heißt es, ich habe ganz wenig hochqualitative Chancen zugelassen. Wenn ich bei 3 bin, heißt es, in jedem Spiel wird erwartet, dass mein Gegner 3 Buden macht. Und jetzt wollen wir uns sozusagen mal anschauen, wie haben diese Trainer da in den Saisons so performt? Und genau, jetzt würde ich mal so ganz spontan sagen, wer würdet ihr sagen und vielleicht auch in welcher Saison war denn der Trainer mit dem höchsten XG-Wert? Also wo wir die meisten Chancen uns rausgespielt haben in einem Spiel.
Ich würde sagen tatsächlich Nagelsmann.
Hast du eine Saison? Der hat ja 21-22, 22-23.
Ich sag 22-23, weil da sein Konzept gegriffen hat, kurz bevor gekickt wurde.
Ich sag Hansi Flick letztes Jahr.
Das, wo er gekickt wurde?
Hansi Flick.
Also wo dann am Ende das so vorbei war, sozusagen.
Ach, reden wir nur von der Nationalmannschaft?
Nein. Bayern.
Der hat ja die zweite Saison. Und wir machen nur Bundesliga.
Nur Bayern. Ja, dann sage ich Hansi Flick bei Bayern.
Die Triple-Saison.
Ja. Ich gehe mit Hansi Flick und zwar die zweite Saison, wenn wir Bundesliga. Also okay. 2021.
Tatsächlich, also Hansi Flick, Triple-Saison ist sehr gut. Das war ein Wert von 2,63. Das heißt, wirklich 2,6 im Schnitt erwartete Tore ist schon verdammt viel. Nagelsmann ganz gefolgt in seiner ersten Saison bei 2,62. Genau. Zum Vergleich sozusagen, Flick die zweite Saison, Nagelsmann die zweite Saison, waren beide bei 2,2 ungefähr. Tuchel bei 2,5 und Kompany bei 2,4. Das heißt, sozusagen, da sind dann schon deutliche Unterschiede bei Nagelsmann und Flick zwischen den Saisons in der Offensivpower zu sehen. Und jetzt wollen wir uns noch ganz kurz anschauen, wer waren denn die Defensiv? Wie war das denn die Defensiv? Wer hatte denn von denen die beste Defensive?
Schwierige Frage.
Also Flick lässt ja schon auch viel Flick zu. Nee, ich würde sagen, Hansi Flick, schau dir das Debakel an, was unter Nagelsmann und unter Kompany war. Tuchel habe ich jetzt auch nicht als extrem sichere Abwehr im Kopf. Deswegen, ich würde sagen, bei Hansi Flick in seiner zweiten Saison.
Also ich gehe mit Tuchel, muss ich sagen, in der zweiten Saison. Ich glaube, dass da extrem viel Tore zugelassen wurden, extrem viele Chancen generell zugelassen wurden. Da war ja das Abwehrthema das Problem. Er hatte ja auch die Holding Six nicht, deswegen.
Also du sagst, er hatte die schlechteste Defensive.
Ja. Tuchel. Ja.
Ich sag, Kompany hatte die schlechteste.
Sau interessant. Tatsächlich ist es so, dass man sagen muss, über die Jahre von Flick, über Nagelsmann, Tuchel, Kompany ist dieser Wert XG zugelassen pro 90 Minuten konstant, fast konstant nach unten gegangen. Und wir sind wirklich bei Kompany inzwischen bei einem Wert angelangt von 0,75. Also das ist schon eigentlich, also dieses Intuitive, was ich auch hatte, die Bayern-Defensive wird irgendwie jedes Jahr beschissener, ist an diesen XG-Statistiken eigentlich nicht, also sozusagen, es wird relativ wenig zugelassen und immer weniger. Und man sieht zum Beispiel auch, also wir waren bei Hansi Flick bei einem Wert bei 1,1, 1,2, bei Nagelsmann 1,0 irgendwas und bei Tuchel bei 0,95. und dann Company eben 0,75. Also das heißt wirklich, das ist echt stark nach unten gegangen. Das ist schon, also 0,3 Unterschied schon viel, finde ich.
Ja.
Und jetzt als letztes Schmankerl, wenn wir uns jetzt hier wieder die Ratio anschauen, und das heißt jetzt sowas wie, wir haben die Expected Goals, wie viel wurde zugelassen, das heißt, wie sicher gewinnen wir, ja? Also wie groß ist die Differenz zwischen diesen beiden? Dann ist es sozusagen, wie gut dominieren wir den Gegner? Und wenn wir uns da angucken, dann haben Flick erste Saison, Nagelsmann erste Saison, Tuchel und Company alle einen Wert von über 1,5. Und in der zweiten Saison Flick und zweite Saison Nagelsmann sind wir bei 1,05 und 1,1. Und das sind ja die Saisons, wo wir dann einen Trainerwechsel hatten. Das heißt, das ist ja wohl ganz klar, ne?
Ja, klar. Die haben hier Statistiknachhilfe bei Mo genommen und haben sie gesagt, ey, klar.
Bist du der Schuldige?
Wenn man das sagt.
Ich habe einmal mit Uli, habe ich mich am Tegernsee getroffen. Aber schön. Haben wir eine halbe getrunken und dann war das ganz klar.
Wahnsinn. Hast du noch was dabei oder bist du durch mit deinem kleinen Quiz?
Also ich hätte noch eine allerletzte ganz kurze Frage an Brian. Was denkst du, wie hat sich diese Zahlen von beim Wechsel von Streich zu Leon Schuster verändert?
Expected Goal, also geschaffene Chancen und geschaffene Tore ergänzt das?
Genau.
Also ich würde sagen, Schuster hat ja ein bisschen offensiveren Approach gewagt, deswegen sage ich, es ist gestiegen bei den Chancen pro Spiel, der Wert, leicht. Und aber er ist auch, nee, ich glaube auch, dass er sogar, dass der Against-Wert auch gesunken ist. Also in beiden Fällen positiv.
Also tatsächlich ist es so, Defensive ist, ist besser geworden, weniger Expected Goals zugelassen, aber auch die Offensive ist schwächer geworden. Das heißt, also entweder haben wir ein bisschen Tomaten alle auf den Augen, weil es kamen ja doch viel überraschende Ergebnisse raus, oder die Statistik ist Quatsch. Das ist jetzt die Frage, die wir am Ende stehen haben.
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und das lese ich auch schon immer wieder, ist, dass neben diesem ganzen Statistikzeug der Eye-Test unglaublich wichtig ist. Ich glaube, damit gehen wir auch, glaube ich, auch alle dann raus heute. Wir muss das Spiel trotzdem auch noch schauen. Man kann sich eben nicht nur die Man kann sich das ergänzend dazu anschauen, dafür ist es, glaube ich, finde ich zumindest, und ich glaube, Mo findet es auch sinnvoll, aber der Eye-Test ist eben sehr wichtig, auch um mal zu schauen, wie ich wirklich gespielt wurde.
Ja, absolut korrekt. Ich glaube, bei aller Leistung, die da dahinter steckt, von klugen Köpfen, die da irgendwas zusammenrechnen und es uns dann hier an dieser Stelle erklären, da muss man trotzdem sagen, am Ende des Tages muss man das Spiel, glaube ich, trotzdem geschaut haben. Nichtsdestotrotz müssen, glaube ich, auch Fußballfans wie ich schon auch ein Stück weit eingestehen, dass das nicht alles kompletter Firlefanz ist, was man da jetzt mit neuen Daten zusammenrechnen kann oder auch mit KI, was man da für Möglichkeiten hat. Deshalb an dieser Stelle, Mo, an dich ein ganz, ganz liebes Dankeschön, dass du uns hier eine kleine Nachhilfestunde am späten Abend gegeben hast und ein bisschen den modernen Fußball näher gebracht hast. Da war auf jeden Fall sehr viel Spannendes dabei. Es war echt cool, darüber mal reden zu können und auch dumme Fragen stellen zu dürfen. Aber bevor ich dich jetzt in den Feierabend entlasse, findet wie jede Woche, und da darfst du diese Woche auch mitmachen, noch unsere Abschlussrubrik statt. Es ist, Brian, du hast keinen Bumper gebraucht, nehme ich an. Es ist die Rubrik Matches of the Week. Was habt ihr uns heute mitgebracht? Welches Spiel muss man im Laufe der nächsten Woche unbedingt gesehen haben? Hannes, wo muss man einschalten?
Am Samstag in Italien ein historisches Derby, Juve gegen Inter Mailand. Das ist mein Game of the Week, verpasst es nicht.
Ah, sehr stark, sehr schön. Ja, ein bisschen italienische Liga hatten wir schon lange nicht mehr mit dabei. Brian, schließt du dich an?
Ja, das ist das Derby d'Italia, ganz wichtig, wird so genannt. Ich habe tatsächlich, lustigerweise, unabhängig von Hannes, auch ein Spiel aus der Serie A. Und zwar auch am Samstag, den 13. September, da spielt die Fiorentina, mein Lieblingsclub aus Italien, gegen Napoli. Und wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist dann sicherlich ein sehr spannendes Spiel und freue ich mich sehr.
Sehr schön. Mo, jetzt haben wir hier zweimal Serie A. Was bringst du uns für einen Wettbewerb mit?
Ja, ich bin natürlich ganz klassisch unterwegs als Bayern-Fan. Und es ist eine große Freude, am Samstag um 18:30 mal wieder den Hamburger Sportverein in der Allianz Arena empfangen zu dürfen. Mm. Also es war sehr lang her, war immer schön. Ich hoffe, es wird wieder schön.
Es könnte ganz böse werden. Es könnte ganz, ganz böse werden. Vielleicht präsentiert sich ja aber auch der Hamburger Sportverein in ganz neuer Manier und mit herausragenden Leistungen in München. Wir werden sehen. Mein Spiel der Woche ist auf jeden Fall das Manchester Derby. Sonntagabend 17.30 Uhr. City gegen United. Ja, lohnt sich, glaube ich, immer anzuschauen, egal ob wie sportlich gut es jetzt gerade bei beiden läuft. Aber ich glaube, immer für jeden Fußballfan ein Must-See. Mein lieber Mo, nochmal vielen lieben Dank. Ich denke, ich spreche für uns alle drei. Da haben wir wirklich viel Neues mitgenommen, viel Neues gelernt. Das war eine schöne, lange Folge. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Ja, danke. Ich hatte großen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und es war dann nicht zu abgenerdet.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, an unsere Community, ihr dürft euch jederzeit bei Mo melden. Also wer da noch detailliertere Fragen hat, Mo steht für Fragen und Antwort jederzeit bereit. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als war eine wunderbare Folge 111, mal wieder mit Gast. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke für alles.
Merci vielmals. Ciao, ciao.
Die wichtigste Frage am Ende ist ja noch, Hannes, wurdest du überzeugt? Darum ging es ja eigentlich die ganze Zeit.
So. Ganz ehrlich, jein. Ich habe viel mehr verstanden, was ich glaube ich gut ist, um sich ein besseres Bild machen zu können. Aber die Tatsache, dass der Torwart im Kasten nicht einberechnet wird, finde ich ein bisschen nicht schwach, aber ich werde nach wie vor X-Goals nicht als einen Maßstab nehmen für irgendwelche Spiele. Aber ich bin sehr happy, dass ich jetzt mehr verstehe. Zeigen wir es mal so. Ich verstehe jetzt mehr und das macht mich glücklich, aber ich werde kein Verfechter der XG, so wie Noah.
Da kann ich doch gut schlafen gehen damit.
Gute Nacht euch allen. Danke, Bo. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao. Tschüss.